rund 100 Ziele zu treffen, darunter die Atomanlage Natanz. In Teheran und Umgebung wurden nach iranischen Medienberichten mindestens 78 Menschen getötet. Bestätigt wurde, dass unter den Toten auch die Befehlshaber der iranischen Armee und der Revolutionsgarden sind. Der Iran sprach von einer Kriegserklärung und kündigte eine harte Gegenreaktion an. Mehrere iranische Angriffe mit Drohnen hat die israelische Luftabwehr inzwischen abgefangen. Die israelische Regierung hat ihr Vorgehen damit begründet, dass Teheran kurz davor sei, Nuklearwaffen herzustellen. US-Präsident Trump hat den Iran dazu aufgerufen, ein Abkommen über sein Atomprogramm abzuschließen. Bundesinnenminister Dobrindt hat die nächtlichen Angriffe Israels positiv bewertet. Er sagte, er sei zu dem Ergebnis gekommen, dass sie der Sicherheit und Existenz des Landes dienlich seien. Die Bundesregierung ruft aber beide Seiten zur Zurückhaltung auf. Hauptstadtkorrespondent Gabor Hallas.
Jüdische und israelische Einrichtungen in Deutschland sollen stärker geschützt werden, das kündigte Innenminister Dobrindt an. Bundeskanzler Merz wurde bereits gegen 4 Uhr morgens über die Militärschläge informiert von Israels Ministerpräsident Netanyahu. Merz erklärte, Israel habe das Recht, seine Existenz und die Sicherheit seiner Bürger zu verteidigen. Die Bundesregierung ruft aber beide Seiten dazu auf, von Schritten abzusehen, die zu einer weiteren Eskalation führen können. Ähnlich äußert sich Außenminister Wadephul, der gerade in Kairo ist. Der Iran habe es sich zur Aufgabe gemacht, Israel zu vernichten. Das iranische Nuklearprogramm sei eine Bedrohung für die gesamte Region, insbesondere für Israel.
Die EU hat den unbürokratischen Schutz für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine um ein weiteres Jahr verlängert. Die Innenminister der Mitgliedsländer haben einen entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission einstimmig angenommen. Ukrainerinnen und Ukrainer können damit weiter ohne Asylverfahren Schutz bekommen. Bei dem Treffen in Luxemburg gab es teils deutliche Kritik an Deutschlands Grenzkontrollen. Luxemburgs Innenminister verwies auf lange Staus für Pendler und weniger Besuche von Luxemburgern in Deutschland. Die Kontrollen widersprechen nach seinen Worten dem Spirit von Schengen. Ähnlich äußerten sich die Minister Polens, Frankreichs und Spaniens. Ab dem kommenden Jahr haben Grundschulkinder einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Die Bundesländer wollen, dass die Kommunen die Umsetzung flexibel gestalten können. Der Bundesrat hat mehrheitlich beschlossen, einen entsprechenden Gesetzentwurf beim Bundestag einzubringen. Dieser sieht vor, dass der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Ferienzeit nicht nur durch kommunale Schulträger erfüllt werden kann, sondern auch durch andere Träger, zum Beispiel Jugendhäuser, Sportvereine oder Jugendgruppen. Nach dem Absturz eines Passagierflugzeugs in Indien ist einer der beiden Flugschreiber gefunden worden. Die Experten erhoffen sich davon Erkenntnisse über die Ursache des Unglücks. Nach neuesten Angaben der Polizei wurden bei dem Absturz gestern in Ahmedabad 241 Insassen des Flugzeugs und mindestens 24 Menschen am Boden getötet. Aus Neu-Delhi, Peter Hornung.
Am Morgen war Indiens Premierminister Narendra Modi an der Unfallstelle, um sich vor Ort ein Bild zu machen. Zuvor hatte er ein Krankenhaus besucht, in dem Opfer der Katastrophe behandelt werden. Verletzte, die sich auf dem Gelände aufgehalten hatten, auf das die Boeing gestern abgestürzt war, aber auch den einzigen überlebenden Passagier, einen Briten mit indischen Wurzeln. Der Mann wurde nur leicht verletzt, er hat Verbrennungen an einer Hand. In der Rechtsmedizin versucht man derzeit, die Toten anhand der DNA zu identifizieren. Indischen Medien zufolge denkt die betroffene Fluglinie Air India inzwischen darüber nach, alle Maschinen vom Typ 787 Dreamliner zunächst am Boden zu lassen.
Experten sehen die deutsche Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung rechnet mit einem Wachstum von 0,3% im laufenden und 1,7% im nächsten Jahr. Die aktuelle Vorhersage liegt nah an der Prognose anderer Forschungsinstitute. Größter Treiber der Konjunktur ist demnach das Investitionspaket für Infrastruktur der Bundesregierung. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis zum Abend viel Sonne und blauer Himmel. Aktuell in Berlin Adlershof 24 und in Wannsee 25 Grad, in Eberswalde 23 und in Fürstenwalde 26 Grad. Nachts vielfach klar, 15 bis 9 Grad. Morgen durchgehend sonnig, 27 bis 31 Grad. Am Sonntag dann Höchstwerte um 33 Grad, am Nachmittag teils kräftige Schauer und Gewitter. Die Zeit 17.05 Uhr.
Radio 3 am Nachmittag. mit Ulrike Jährling.
Und ich wünsche einen guten Nachmittag aufs Land, einen guten Nachmittag in die Stadt. Hier mit einer Künstlerin, die aus Liebe zur dortigen Musik nach Brasilien ausgewandert ist. Die Niederlande hatten ihr zu wenig Rhythmus. Hier ist brasilianisch inspiriert Marti.
Um casaco bordô, um vestido de veludo pra você usar. Um vestido de bolero, lero, 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 já mandei comprar. Um casaco bordô, um vestido de veludo pra você usar. Um vestido de bolero, lero, lero, já mandei comprar. Se o casaco for vermelho, todo mundo vai usar. Saia verde, azul e branco, todo mundo vai usar. Apesar dessa mistura, todo mundo vai gostar. É que debaixo do bolero, lero, 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 tem você, ai, ai. Um casaco bordô, um vestido de veludo pra você usar. Um vestido de bolero, lero, 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 já mandei comprar. Um casaco bordô, um vestido de veludo pra você usar. Um vestido de bolero, lero, 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 já mandei comprar. Você usar um vestido de bolero, lero, 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 já mandei comprar. Um casaco bordô, um vestido de veludo pra você usar. Um vestido de bolero, lero, 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 já mandei comprar. Se o casaco for vermelho, todo mundo vai usar. Saia verde, azul e branco, todo mundo vai usar. Apesar dessa mistura, todo mundo vai gostar. É que debaixo do bolero, lero, 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 tem você, iaia. É que debaixo do bolero, lero, 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 tem você, iaia. É que debaixo do bolero, lero, 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 tem você, iaia.
Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Der schöne Satz stammt vom Dichter Matthias Claudius und wir machen jetzt hier so eine Art Radio 3 Reisebüro auf. Aus gutem Grund, ab heute für die nächsten 2 Wochen könnte Potsdam Ihr Startpunkt werden für wirklich spannende Reisen, musikalische Reisen. Denn heute beginnt die Grand Tour bei den Musikfestspielen Potsdam Sanssouci. Von alter Musik bis hin zu Chansons wird es gehen und ob Konzert oder Oper oder Kinderprogramm, immer gibt's diesen schönen roten Faden einer Reise. Und ich habe jetzt die Chefdramaturgin zu Gast. Herzlich willkommen, Anna-Maria Pammer.
Guten Tag. Ich freue mich, dass ich bei Ihnen sein darf.
Immerhin am Telefon und ich frage mich, spreche ich Sie besser mit Reiseleitung an?
Das ist eine gute Frage. Ja, ein wenig, sagen wir, Inspiratorin für Reisen, das könnte man schon sagen. Animateurin.
Warum haben Sie denn genau dieses Motto gewählt für die Festspiele? Reisen.
Also mit den Reisen kommt man natürlich weit herum und man lernt neue Dinge kennen und man kommt vielleicht etwas verändert wieder zu Hause an. Und das kann ja sehr bereichernd sein. Und wir machen das in erster Linie natürlich über die Musik, denn wir sind ja ein Musikfestival, aber es wird sich nicht darauf beschränken. Das heißt, wir glauben, dass wir den Besuchern etwas bieten, womit sie bereichert nach Hause zurückkehren.
Passend zum Schloss Sanssouci haben Sie ja den französischen Begriff gewählt, die Grand Tour. Und das ist ja ein sehr elitärer Begriff, wenn ich es richtig weiß. Steht ja eigentlich für die Bildungsreisen des Adels. Sie wollen mit den Festspielen jetzt aber nicht elitär und exklusiv sein.
Nein, wir sind bei weitem nicht elitär und exklusiv, auch noch vor allem nicht ausschließlich. Wir haben ganz verschiedene Dinge im Angebot. Wir haben natürlich etwas für Connoisseure wie unsere Opernproduktion in einer Pflanzenhalle am Orangerieschloss. Solche Dinge sind natürlich vorhanden, aber wir haben ja auch Veranstaltungen, bei denen sich das Publikum selbst in Bewegung setzt, auf Reise begibt wirklich und nicht nur nach Potsdam.
Sie sind ja, wie sich's für ein gutes Reisebüro gehört,
man hat einen Schuh verloren und konnte nicht weiter. Und daher ist in Beelitz-Heilstätten, heißt es Transalpin, denn in Beelitz-Heilstätten gibt es ein Alpenhaus. Und es gibt natürlich diesen Baumkronenpfad und es gibt eine Schlucht. Das heißt, dort ist die Chance, ein bisschen Höhenmeter zu machen.
Aber auch, ich sag mal, Höhenmusik zu hören. Alpine Volksweisen wird es dann dort geben. Und Romantik in frischem Klanggewand, die dann ein Bergpanorama gut musikalisch füllt. Das Konzept ist, glaube ich, klar. Wir reisen mit Ihnen immer in verschiedene Klangkosmosse mit passender Kulisse. Die traditionellen Fahrradkonzerte, die bieten Sie auch an. Da geht es dann physisch ums Unterwegssein. Wie geht denn aber das Konzert dazu?
Bei den Fahrradkonzerten haben wir ja 3 verschiedene Touren. Und nachdem es ja um die Grand Tour geht, wird es eine sehr lange Fahrradtour geben mit fast 50 Kilometer, so lang war sie noch nie. Und man kann eines der Trikots sozusagen gewinnen, je nachdem bei welcher Tour man mitmacht, entlang der Tour de France. Und die kürzeste Tour ist die für Familien und Kinder und dort erwarten die Kinder wirklich Programme, die für sie geeignet sind, an den verschiedensten Städten.
Mit Anna-Maria Pammer blicke ich hier gerade auf das Programm der Musikfestspiele Potsdam Song Society. Wir steigen gleich noch ein bisschen tiefer ein und sprechen auch über Ihren ganz persönlichen musikalischen Zugriff und über einen der Höhepunkte beim Festival. Nach einer kleinen musikalischen Wegzehrung, die wir natürlich auch ganz passend gewählt haben. Avi Avital spielt den ersten Satz aus Vivaldis C-Dur Mandolinenkonzert.
Thank you.
der erste Satz des C-Dur-Mandolinkonzerts von Antonio Vivaldi, Avi Avital, hat gespielt und morgen ist er zu erleben um 19.30 Uhr am Alten Markt in Potsdam bei den Musikfestspielen Potsdam-Sanssouci. Und bei mir am Telefon ist immer noch Anna-Maria Pammer in ihrer Rolle als Chefdramaturgin der Festspiele. Frau Pammer, Sie sind ja in erster Linie Sopranistin, aber breit aufgestellt dabei. Darstellende Kunst haben Sie auch studiert an der Hochschule in Wien und an der Uni auch noch Geschichtswissenschaften mit Magister. Wie zwangsläufig war der Weg rein in die Festspieldramaturgie?
Ja, das hat sich über die Jahre so entwickelt, weil ich als Sängerin ein großes Vergnügen daran hatte, mich intensiv mit Programmgestaltung zu beschäftigen. Und mein Geschichtsstudium, das habe ich etwas später erst gemacht, also nicht mit Anfang 20, sondern etwas später. Und das hat mich dann auf viele Themen gebracht oder auch wieder zum Schreiben gebracht und so weiter. Und dann hat sich das alles wunderbar gefügt, über organisatorische Aufgaben auch stärker in Dramaturgie einzusteigen.
Und die musikalische Ausbildung spielt er da unbedingt wunderbar mit rein. Die künstlerische Leiterin der Festspiele Potsdam-Sanssouci ist ja Dorothee Oberlinger. Wie läuft denn da die Arbeitsteilung mit Ihnen beiden?
Ja, mit Dorothee Oberlinger, das ist natürlich das reine Vergnügen, denn sie ist eine wunderbare Künstlerin. Sie ist unglaublich kreativ, sie sprüht vor Ideen. Und das ist einfach ein wunderbares Ping-Pong zwischen uns mit ihren Ideen. Und wenn ich dann darauf reagieren kann und da fliegen die Bälle nur so hin und her.
So soll es sein. Ein Höhepunkt ist ja ganz klar die Oper Orlando Generoso von Agostino Steffani, eine Eigenproduktion der Festspiele. Dorothee Oberlinger wird dann dirigieren, die Intendantin also. Und es heißt, diese Barockoper soll heutig anmuten. Was meint denn das? Haben wir Handys auf der Bühne?
Na, das weiß ich gar nicht genau, denn das ist ja eine Frage der Regie und das ist mir noch gar nicht so genau bekannt, was die Regisseurin dann im Detail macht. Aber ich weiß, dass es mehr um psychologische Zusammenhänge geht und dass dieses ferne Land, das eigentlich im Libretto ein Fantasie-China ist, dass das ein Fantasieland unserer eigenen Fantasie ist. Etwas, was uns weiter wegträgt. Das, glaube ich, ist ein wesentlicher Punkt in dieser Umsetzung.
China in Potsdam, in Barock und modern. Wir sind gespannt. Frau Pammer, Sie bringen ja viel Expertise mit in Sachen neuer Musik. Das war immer Ihr Steckenpferd. Und ist es noch, bei den Festspielen gehen Sie mit alter Musik um. Das stelle ich mir gar nicht so einfach vor. Oder haben Sie genau deswegen so einen frischen Zugriff? Was würden Sie sagen?
Naja, das stimmt schon, dass ich in meiner eigenen Sängertätigkeit einen Schwerpunkt in zeitgenössischer Musik hatte oder in etwas neuerer Musik hatte. Aber ich habe eigentlich selber auch alte Musik gesungen, nur nicht so viel wie anderes. Und natürlich ich bin da jetzt in einem Jahr, das ist eine große Bereicherung für mich, so tief einzutauchen in das Repertoire, so viele tolle Künstler kennenzulernen, mit denen ich selber vorher nichts zu tun hatte. Das ist einfach ganz großartig. Und auch die Beschäftigung mit diesem Ort Potsdam und mit der Geschichte, die ja so vielfältig ist, und diese Anknüpfungspunkte zu suchen, das macht einfach sehr großes Vergnügen.
Es sind Ihre ersten Festspiele, also sagen wir auch nochmal für Sie toi, 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 und blicken noch ganz konkret auf heute Abend, die Eröffnung aus der Friedenskirche im Schlosspark Sanssouci, die übertragen wir ja auch live hier auf Radio 3. Es gibt dann barocke Musik mit Dr. Bernays Reiseführer, und diesen Dr. Bernays, den gab es ja wirklich, der durch Europa reiste und die Komponisten traf, von Mozart bis Gluck, und darüber schrieb. Wie ziehen Sie das heute Abend auf?
Ja, dieses Konzert, das Programm orientiert sich ein wenig an Dr. Bernays zweiter Reise, denn er hat zwei Reisen gemacht, und zwar an seiner Heimreise. Das ist so ein Faden, der sich da ein wenig durchzieht. Und Bernie hat tatsächlich von allem berichtet, was ihm untergekommen ist. Er hat sich nur für Musik interessiert, aber in dem Bereich für alles, egal ob Straßenmusik, Wirtshausmusik, ob Instrumente, ob Komponisten, Sänger, Opernaufführungen. Er hat alles besprochen. Er war wie ein rasender Musikreporter.
Das passt doch gerade gut als Auftaktveranstaltung. Heute Abend 20 Uhr das Eröffnungskonzert der Musikfestspiele Potsdam-Sanssouci, auch hier live auf Radio 3. Schauen Sie unbedingt ins Festivalprogramm. Viele Karten sind schon weg, aber viel Schönes noch da. Bis zum 29. Juni finden die Festspiele statt. Und telefoniert habe ich hier mit der Chefdramaturgin Anna-Maria Pammer. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und dieses Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.
memories that should have been golden, but thanks to you, mine was stolen. Emotions unspoken, 'cause I felt unworthy of the time from any man. They made me feel like that just because they can. So Boogie paces down the avenue, almost blue, city glitters. One love, one heart, tattooed on my skin, feels like water.
Elektronische Klangwelten, hinter denen Dario Lessing steht. Shams hat gesungen. Und ja, diesen Sphären setzen wir jetzt hier auf Radio 3 mal eine Komposition von Nikolai Kapustin entgegen, der den Jazz also in Noten fasst. Eine Paraphrase hat er geschrieben auf den bekannten Blue Bossa und das Frank Dupré Trio spielt. Und da ist der Blue Bossa entschwunden. Nikolai Kapustin hat diese Variante komponiert. Wir haben sie mit dem Frank Dupré Trio gehört.
Radio 3. Kultur kompakt.
Und Thorsten Föste ist wieder bei mir. Ja, was soll ich sag auch noch einen Satz, und nämlich, der Verein Kulturleben in Berlin wird 15 Jahre alt, darum geht's.
Genau, das ist heute bekannt geworden auf einer Pressekonferenz. Der Verein hat allein im vergangenen Jahr rund 34.000 kostenlose Eintrittskarten an Menschen mit wenig Geld vermittelt. So soll sozial Benachteiligten der Zugang zu kulturellen Angeboten eröffnet werden. Die Geschäftsführerin von Kulturleben, Angela Meyenburg, war bei uns zu Gast auf Radio 3 und sie hat über den Wert von Kultur gesagt.
Es ist der Ort in der Gesellschaft, der für uns alle eigentlich bestimmt ist. Und wir sollten die Möglichkeit haben, unabhängig von unserem Einkommen, das machen wir jetzt schon seit 15 Jahren, zu wählen. Möchte ich dabei sein? Kann ich es irgendwie bewerkstelligen oder nicht? Es sollte nicht am Einkommen scheitern.
Zusammen mit rund 600 Veranstaltern und etwa 140 Freiwilligen werden im Durchschnitt pro Monat rund 4.000 Tickets für Kultur- und Freizeitveranstaltungen vermittelt. Aktuell sind dort 29.000 Kulturgäste registriert. Die können in der Regel einmal im Monat das Angebot wahrnehmen. Die Geschäftsführerin Meyenburg, die hat heute auf einer Pressekonferenz über ihren Verein gesagt, wir sind das charmanteste Callcenter der Stadt. Wir zeigen den Menschen Möglichkeiten auf, die diese Stadt bietet. Sie sprach von einer niedrigschwelligen Vermittlungsmethode. Durch die Anrufe der ehrenamtlichen Helfer und die persönlichen Informationen zu den Veranstaltungen würden Hemmschwellen abgebaut. Die Gäste würden sich erwünscht und zum gesellschaftlichen Leben zugehörig fühlen. Und zu dem 15-jährigen Jubiläum des Vereins gibt es dann am 29. Juni im Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie ein Konzert.
Der Schauspieler Matthias Brandt, der wird heute in Kassel ausgezeichnet mit dem Deutschen Sprachpreis 2025.
Die Henning-Kaufmann-Stiftung, die diesen Preis gibt, sagt, seine Erfahrungen mit verschiedenen Sprachen resultierten in einer nuancenreichen Sprechweise. Sprache ist für ihn, für Matthias Brandt, kein bloßes Werkzeug, um fertige Gedanken wiederzugeben, sondern ein Mittel, Personen und Gegenstände neu entstehen zu lassen. Damit habe sich Brandt große Verdienste um die deutsche Sprache erworben. Die meisten kennen den 63-jährigen Schauspieler als Kommissar Hans von Meufels in Polizeiruf 110 oder als August Bender in Babylon Berlin. Aber er spielt auch am Berliner Ensemble das Solostück Mein Name sei Gantenbein, eine enorme Leistung. Und er schreibt Bücher. In der Sendung 3 nach 9, da hat er über das Schreiben an seinem Buch Blackbird erzählt.
Das ist möglicherweise wirklich ein Punkt, wo mir die Schauspielerei natürlich auch zugutekommt, weil das ja etwas ist, was ich schon sehr lange mache. Und ich habe allergrößtes Vergnügen daran, durch die Augen eines anderen Menschen zu schauen, der nicht ich ist und der auch möglichst anders ist als ich. Insofern ist das für mich einfach, das ein Riesenspaß, mich da reinzudenken. Das ist schön.
Der Deutsche Sprachpreis, der wird seit über 40 Jahren vergeben. Heute also an Matthias Brandt. Die Veranstaltung beginnt in wenigen Minuten im Kasseler Rathaus.
Dein Tipp, der führt uns jetzt nach Frankfurt an der Oder.
Für Musikinteressierte, da gibt es nämlich heute das 10. Philharmonische Konzert mit dem Walz Triste von Jean Sibelius, dem Violinkonzert von Carl Nielsen und Sergei Rachmaninows dritter Sinfonie. Was den Finnen Jean Sibelius ist den Dänen Carl Nielsen. So steht es auf der Webseite in Frankfurt. Dieses Konzert führt beide zusammen und kombiniert eines der bekanntesten Werke des einen mit einem brillanten Violinkonzert des anderen, das hierzulande 100 Jahre nach seiner Uraufführung endlich seinen Durchbruch erlebt. Obwohl nämlich Carl Nielsen ein ungeheuer vielseitiger Komponist war und er wie Sibelius zunächst als Geiger reüssierte, schrieb er für sein Instrument nur ein einziges Konzert. Dieses aber hat es in sich, es steckt voller Kontraste, ist mal rauschhaft, mal leise, mal lyrisch, bebt hier vor Energie und Dynamik und schwebt in zarteste Gefilde. Der Solist bei diesem Violinkonzert heute Abend in Frankfurt an der Oder, das ist der Geiger Kolja Blacher, also prominent besetzt. Und mit ihm spielt das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt unter der Leitung von Jörg-Peter Weigle. 19 Uhr gibt es eine Konzerteinführung. Das eigentliche Konzert geht dann um 19.30 Uhr los. Und die Karten gibt's ab 17,80 Euro.
Kultur kompakt. Auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Charms, lips that once were mine, tender eyes that shine,
Crawl mit Musik von ihrem Album aus dem Jahr 2017. Da hat sie auf Bewährtes zurückgegriffen und eine Reihe von Klassikern aus dem American Songbook interpretiert. I'll see you in my dreams. Und jetzt haben wir es 17.38 Uhr und machen tatsächlich mit den USA, mit Amerika weiter. Gestern kam die Meldung, in Los Angeles ist ein demokratischer Senator abgeführt worden, weil er während einer Pressekonferenz Fragen an die Heimatschutzministerin hatte, an Kristi Noem. Auf einem Video ist zu sehen, wie er während der Rede von Kristi Noem aufsteht, seinen Namen und seine Position nennt und dann ruft, ich habe Fragen. Ja, und dann direkt von Sicherheitskräften aus dem Raum gezerrt wird und in Handschellen gelegt. Ist das eine weitere Einschränkung der demokratischen Freiheit in den USA? Darüber sprechen wir jetzt auf Radio 3 mit der Schriftstellerin Saya Alexander, die in Potsdam und Los Angeles lebt. Guten Tag auf Radio 3.
Ja, guten Tag.
Seit den Abschieberazzien der Einwanderungsbehörden ist Los Angeles ja sowieso in Aufruhr. Jetzt dieser Vorfall in der Pressekonferenz, ist das die nächste Eskalationsstufe? Wie wird das wahrgenommen in L.A.?
Naja, das ist absolut eine Eskalation und das wird, man sieht überall, wie empört nicht nur die PolitikerInnen und Leute, die direkt damit zu tun haben, sondern die ganze Stadt ist in Aufruhr. Und wenn Sie sich vorstellen, dass ein Senator passieren könnte oder dass eine Richterin auch verhaftet wird, weil sie jemand, einen Immigranten schützt oder unsere Bürgermeisterin, ein Gouverneur mit Amtsenthebung bedroht sind, dann können Sie sich sehr gut vorstellen, was im ganzen Land jetzt passiert,
ja,
in allen Gesellschaftsschichten. Und ja, ich glaube schon, dass diese Eskalation auch weitergehen wird.
Wir haben seit Tagen berichtet, gegen die rigide Einwanderungspolitik Trumps wird in Los Angeles protestiert. Kaliforniens demokratischer Gouverneur Gavin Newsom, der geht auch gerade gerichtlich gegen Trumps Einsatz vor. Er gilt ja auch als Herausforderer bei der nächsten Präsidentschaftswahl, mal ganz am Rande. In Kalifornien scheint es einen besonderen Widerstandsgeist zu geben. Können wir das so sagen? Können Sie das näher beschreiben?
Ja, ich glaube, das ist ein absoluter Weckruf und ich glaube, dass es auch nicht nur Kalifornien betrifft, also und auch nicht nur Amerika. Und für mich ist dass wir wirklich etwas gegen diese Flutwelle des Autoritarianismus aufstehen. Und es ist unser Moment insgesamt. Entweder zeigen wir Mut oder wir sind mitverantwortlich. Und Deutschland kennt diesen Moment sehr gut und wir wissen auch, was daraus wurde.
Sind Sie verbunden mit Personen in Los Angeles und tauschen sich aktuell darüber aus?
Im Moment nicht. Das betrachte ich alles aus der Ferne. Aber da ich dort geboren wurde und aufgewachsen bin, habe ich schon ein Gefühl für, also wie das aufgenommen wird. Und wir sind ein wildes Volk da. Also wir lassen uns sowas nicht gefallen, das kann ich schon sagen. Und wir haben auch eine Geschichte auch von Protest, der sich gegen sowas auflehnt.
Für das Wochenende sind ja wieder Demonstrationen gegen die Migrationspolitik angekündigt. In erster Instanz wurde Trump ja tatsächlich dann noch verboten, die Nationalgarde weiter gegen den Willen eben vom Gouverneur Newsom einzusetzen. Ein Berufungsgericht hat diese Entscheidung jetzt wieder außer Kraft gesetzt, ein Tauziehen. Also was erwarten Sie von diesem Wochenende?
Ja, ich meine, insgesamt dreht Trumps Politik um Spektakel. Also er liebt Spektakel und ich vermute, dass er sich auch nicht zurückhalten kann oder will. Gleichzeitig glaube ich, habe ich Vertrauen in unserem Geist und wir haben keine Geschichte von Königen oder tyrannischen Führern und das ist absolut nicht in unserem DNA. Und da wir so freiheitsliebend sind, glaube ich, ich glaube, dass die Menschen dort etwas mutig sind, die sind auch diszipliniert und die zeigen unglaublich viel Empathie vor allem. Und die können es, also finde ich, also wenn ich das angucke, also es ist unerträglich, vermummte inoffizielle Polizeibeamten, die Menschen von den Straßen zehren und in unmarkierte Autos zehren. Also diese Proteste sind wirklich für unsere eigene Sicherheit.
Sie haben gesagt, Sie sind ein wildes Volk, aber was können die Kalifornier ganz konkret mit ihrem Widerstandsgeist Donald Trump und auch ja dem Demokratieabbau ganz generell entgegensetzen?
Ja, ich meine, wir haben nur unsere Stimme. Das ist auch in unsere Constitution eingeschrieben. Wir müssen uns dagegen halten und sprechen und protestieren. Und zum Beispiel heute war ich sehr erfreut, als ich diese Open Letter in The Guardian gelesen habe, wo alle Nobelpreisträger und Künstler, Wissenschaftler und sonst was, die haben alle sich angelehnt an einen Brief, was in 1925 geschrieben wurde in Italien, als Mussolini an der Macht war. Und das war mit großen Risiken, persönlichen Risiken verbunden, aber die haben trotzdem laut und dagegen gesprochen. Und ich glaube, dass das jetzt im Moment einfach, wir haben keine andere Wahl. Sonst sonst machen wir eigentlich mit, wenn wir nichts dagegen sagen machen. Und ich werde auf jeden Fall in das No Kings Demonstration auch dabei sein.
Ja. Ein kleines Gedankenexperiment zum Schluss. Sie haben ja bereits einen Roman geschrieben, der in Los Angeles spielt. Erdbebenwetter heißt der. Ist eine ganz poetische, tiefgründige Geschichte. Moderner Hexenroman, hat Dennis Scheck gesagt. Magischer Realismus trifft es vielleicht auch. Wenn Sie ein Buch über die aktuellen Ereignisse schreiben würden in L.A., welches Genre würden Sie wählen?
Also ich glaube, es wird nicht ganz so magisch sein. Ich glaube, es wird ein dystopischer Thriller.
Das war ein kleines Gedankenexperiment am Schluss. Der dystopische Thriller ist bei rausgekommen, meine Güte.
Ich denke an Stepford Wives in the White House.
Saya Alexander, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank auch.
Und mit der Autorin habe ich gesprochen über den kalifornischen Widerstandsgeist in diesen Trump-Zeiten.
Wednesday morning at 5 o'clock, as the day begins, silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she is free.
We gave her most of our lives,
is leaving,
sacrificed most of our lives. We gave her
snores as his wife gets into a dressing gown, picks up the letter that's lying there, standing alone at the top of the stairs. She breaks down and cries to her husband, "Daddy, our baby's gone. Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me?
We never thought of ourselves,
she's leaving.
Never a thought for ourselves. Struggled hard all our lives to get by.
She's leaving home after living alone for so many years. Friday morning at 9 o'clock, she is far away, waiting to keep the appointment she made, meeting a man from the motor trade.
What did we do that was
So, und das war jetzt endlich mal eine Frau am Saxophon. Laurent Baudin haben wir hier gehört.
Musik auf Radio 3.
No more lips, see you face to face.
Lange nicht gehört.
No more lips, gotta get up clean.
Noch nie gehört. So, noch nie gehört. Radio 3. Musik neu entdecken.
Und diese Truppe hier kam aus Krakau. Die Galizianer Klezmorim nennt sich das Klezmer-Trio, das wir gerade gehört haben. Und bis zu den 18 Uhr Nachrichten gibt's hier jetzt noch Jason Moran, der sitzt am Klavier, um den Takt anzugeben.
Thank you.
Yoko Ono, Music of the Mind. Die Einzelausstellung über eine Ikone, die als Künstlerin und Politaktivistin ihrer Zeit weit voraus war. Die Schau zeigt nicht nur mehr als 200 Arbeiten aus 7 Jahrzehnten, Installationen und Performances, Filme, Musik und Fotografien. Sie agiert auch im Sinne Yoko Onos, die sagte, Künstler können die Welt verändern. Und eine schöpferische Idee ist mächtiger als ein Kunstwerk. Werden Sie ausstellungsaktiv. Nach Yoko Onos berühmten Anleitungen reichen Sie bei Painting to Shake Hands anderen Menschen die Hand. Machen Sie Ihren Schatten zum Teil einer Malerei. Binden Sie Ihre Friedenswünsche an einen Baum. Yoko Ono, Music of the Mind, im Gropiusbau. Radio 3, wie es euch gefällt.
Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Um 18 Uhr mit Patrick Buchmüller. Israel hat seine Angriffe auf den Iran fortgesetzt. Nach Angaben des Militärs waren mehr als 200 Kampfflugzeuge im Einsatz, um rund 100 Ziele zu treffen, darunter die Atomanlage Natanz. In Teheran und Umgebung wurden nach iranischen Medienberichten mindestens 78 Menschen getötet. Bestätigt wurde, dass unter den Toten auch die Befehlshaber der iranischen Armee und der Revolutionsgarden sind. Die israelische Regierung hat ihr Vorgehen damit begründet, dass Teheran kurz davor sei, Nuklearwaffen herzustellen. Der Bundesrat hat zum ersten Mal über die geplanten Steuerentlastungen für Unternehmen beraten. Die Länder wollen die Pläne nur mittragen, wenn die Steuerausfälle für sie und die Kommunen ausgeglichen werden. Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel.
Daher sucht eine Arbeitsgruppe nach Lösungen. Die Ministerpräsidenten zeigten sich optimistisch, dass das gelingt und die entsprechenden Gesetze noch vor der Sommerpause beschlossen werden können. Unternehmen, die zum Beispiel Maschinen kaufen, können die mit 30% über 3 Jahre abschreiben. Sie zahlen also weniger Steuern. In einem weiteren Schritt sollen sie dann von ihren Gewinnen weniger Steuern bezahlen.
Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sollen in der EU ein weiteres Jahr unbürokratischen Schutz ohne Asylverfahren erhalten. Das haben die Innenminister beschlossen. Sie kritisierten zum Teil deutlich Deutschlands Grenzkontrollen. Luxemburgs Innenminister Golden verwies auf lange Staus für Pendler und weniger Besuche in Deutschland. Ähnlich äußerten sich die Minister Polens, Frankreichs und Spaniens. Die Renten in Deutschland steigen zum 1. Juli um 3,74%. Dem hat der Bundesrat zugestimmt. Damit bekommen die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner ab dem kommenden Monat mehr Geld. Die Höhe der Renten wird vor allem durch die Entwicklung der Löhne bestimmt. Das trockene Frühjahr hat dazu geführt, dass die Spree an einigen Stellen nur noch etwa halb so viel Wasser führt wie im langjährigen Mittel. Das geht aus einem Bericht der Berliner Senatsumweltverwaltung hervor. Auch der Durchfluss der oberen Havel am Pegel Borgsdorf lag fast 50% unter dem Durchschnitt. Rolf Grünewald, RBB 24.
Allein von Februar bis April gab es fast ein Drittel weniger Niederschlag als normal. Auch der Mai war wieder deutlich zu trocken. Dadurch ist der Boden bis in 80 Zentimeter Tiefe stark ausgeprägt.